ich hatte so ein ganz, ganz starkes irgendwie Bewusstsein in mir, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, so mit Menschen umzugehen und so miteinander zu sprechen. Aber ich hatte natürlich überhaupt nicht den Mut, was dagegen zu sagen oder dafür einzustehen. Wie du sagst, ich war sehr, sehr jung, ich war Mitte 20 und ich war vor allem ja auch ganz stark auf diesen Job angewiesen. Und ich glaube, wir müssen die Arbeitswelt, so wie wir sie kannten, verlernen, um dann neu zu lernen, in einer empathischen und emotional intelligenten Arbeitswelt unterwegs zu sein.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und emotional geht's heute zur Sache. Wir reden ja hier über Arbeitskultur und ich finde, da gehören die Emotionen ganz zwingend dazu. Ob wir sie immer so besprechen, ist eine andere Frage. Heute tun wir es mit Ausrufezeichen. Emotional starten wir. Ich sage an der Stelle, wie es ist. So emotional war ich persönlich noch in keinem Gespräch. Wenn mir also an der einen oder anderen Stelle die Stimme wackelt, das ist wirklich dem Gespräch geschuldet. Und ich habe mir dazu jemand eingeladen ins Studio zum Thema Emotionen in der Arbeitswelt, die genau das auch sehr prominent vorantreibt und bespricht in der Öffentlichkeit. Und nicht nur das, sie hat noch ein weiteres großes Thema, für das sie professionell auch steht, nämlich das Thema Diversity. Ihr ahnt es längst. Es ist Magdalena Rogel, Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft, also einem Tech-Unternehmen oder eines der Tech-Unternehmen schlechthin. Vielleicht reibt ihr euch jetzt die Augen und fragt euch, was bitte haben denn Emotionen bei Microsoft verloren? Und überhaupt, was hat das mit Diversity zu tun? Ich sag euch so viel. Eine ganze Menge. Worüber sprechen Magdalena und ich? Wir starten mit ihrem wirklich unkonventionellen Lebensweg. Magdalena ist nämlich als Kindergärtnerin oder korrekt ausgedrückt Kinderpflegerin in die Arbeitswelt gestartet. Und wie diese Wirrungen und Verschlingungen sich gestaltet haben, das erfahrt ihr genau hier. Und was das mit Emotionalität auch zu tun hat. Und wir reden dann auch ganz konkret darüber, was Diversity bei Microsoft bedeutet, also gehen auch tatsächlich auf die operativen Aspekte ein, um dann wieder die Brücke zu schlagen, nämlich das Thema Emotionen in der Arbeitswelt auch aus Sicht der Führung besprechbar zu machen. Also eine ganz schöne Tour d'Horizon. Ich habe es erwähnt, bewegt sind wir, bewegt ist das Gespräch und ganz sicherlich kein bisschen langweilig, sondern sehr packend. Jetzt sage ich aber erstmal viel Vergnügen bei dem Gespräch mit Magdalena Rogel. Und wir hören uns nachher nochmal. Und hier ist sie, unser heutiger Gast, Magdalena Rogel. Schön, dass du bei Good Work bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Jule. Vielen, vielen Dank für die Einladung und die wunderschöne Vorstellung. Ich freue mich riesig.
Man könnte ja noch ganz viel über dich sagen, unter anderem, dass du eine der 25 Frauen bist, die die Wirtschaft revolutionieren. So wurdest du zumindest mit einem Preis ausgezeichnet, mit eben jenem. Und du stehst auf vielen Bühnen, da kommen wir auch gleich noch zu. Und ich starte aber mit dem Thema oder mit der Frage, mit der ich immer starte, auch bei dir, liebe Lena, nämlich wie bist du in den Tag gestartet heute am Montag?
Das ist eine super schöne Frage und ich bin tatsächlich heute sehr, sehr gut in den Tag gestartet. Mir ist das montags immer besonders wichtig. Jeden Tag versuche ich so eine kleine Morgenroutine zu haben, aber montags ist es mir besonders wichtig, wirklich mit guter Energie und ja mit voll getankten Batterien in die Woche zu starten. Und das ist mir, glaube ich, diese Woche schon ganz gut gelungen.
Ja, siehst du schon wieder was Neues. Wir haben ja hier einige Morgenroutinen schon gehört, aber eine Montagmorgenroutine, also im Sinne von der Montag hat schon nochmal so eine besondere Qualität. Das ist neu. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus, Lena?
Also normalerweise versuche ich tatsächlich einfach morgens immer ein bisschen Zeit für mich zu haben. Zeit ist was sehr, sehr Rares in meinem Leben. Ja. Deshalb versuche ich mir das morgens wirklich einfach ganz, ganz bewusst zu nehmen und trinke dann in Ruhe Kaffee, schreibe so ein bisschen mein Tagebuch und dann versuche ich immer noch ein bisschen Yoga zu machen. Das tut mir einfach gut. Ich bin generell ein Mensch mit sehr, sehr viel Energie und bin immer sehr unruhig und deshalb ist es für mich wichtig, einmal am Tag so ein bisschen mich dazu zu überreden, zur Ruhe zu kommen und zu atmen und meinen Körper zu spüren. Und ja, das funktioniert für mich bei Yoga einfach sehr, sehr gut. Und weil du es angesprochen hast mit dem Montag, ich habe das für mich tatsächlich vor ein paar Jahren irgendwie so realisiert, dass ich ganz stark diese Sunday Scaries habe oder Monday Blues, wie man es auch immer nennt. Also viele, viele kennen ja diese Begrifflichkeiten auch aus der Arbeitswelt. Also so Sonntagabend, Montagmorgen, so diese Angst vor der Arbeit und immer wieder dann auch zu denken, so, oh Gott, ich kann das ja eigentlich gar nicht. Was kommt diese Woche wieder alles auf mich zu? Wo wird mein Imposter-Syndrom getriggert und so weiter? Und ich habe das für mich sehr bewusst festgestellt vor ein paar Jahren und habe dann auch sehr bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich mir den Montagvormittag immer frei halte. Das heißt, ich habe da immer einen Blocker drin und da kann mir niemand Termine einstellen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich montags vormittags nicht arbeite, aber ich versuche eben sehr bewusst, mir den Montagvormittag selbst gestalten zu können und selbst entscheiden zu können, welche Termine ich da mache und mit welchen To-Dos ich in die Woche starte, weil ich eben gemerkt habe, dass das für mich einen großen Unterschied macht, um diese Angst, die dann doch immer wieder mal um die Ecke kommt, zu überwinden und positiv in die Woche zu starten.
Ja, ich habe mir gerade selbst beim Denken zugeschaut, wie du so gesprochen hast. Ich kann das total nachvollziehen. Und ich überlege mir gerade, ich gehöre zur Generation oder Z auf jeden, X, genau, Gegenteil, X. Und noch so halb Boomer mit drin. Und ich sag jetzt mal blöd, vielleicht ist das ein Generationending, ganz sicherlich sogar viele, viele Jahre war das Thema Tatort am Sonntagabend ein Ritual. Ich glaube, das ist für viele auch immer noch so, bei mir speziell nicht. Und manchmal denke ich auch, vielleicht ist das auch so ein Ding, diese Sonntagsgefühle, diese negativen Gefühle durch so ein Gruselding zu ersetzen. Ja, wir sind ja ritual geprägt vielfach in dem, was wir tun. Und das Gefühl haben ja viele Menschen, dass die mit so einer Beklommenheit in den Sonntag reingehen oder rausgehen und mit einem noch größeren Beklommenheitsgefühl in den Montag rein. Und da kann das ja durchaus sein, dass man so eine Zäsur schafft. Also schön, dass du das für dich zumindest auch so durchbrechen kannst und dir da vor allen Dingen auch diesen Raum gibst, den Montagmorgen mit schönen Dingen zu füllen und noch schöner, dass unser Gespräch dazugehört. Magdalena, ich habe dich schon versucht, ein bisschen zu featuren. Also wer jetzt, sagen wir mal, so die letzten 2, 3, 4 Jahre zurückkommt, wird dich assoziieren mit Microsoft, mit dem Thema Diversity, mit dem Thema Emotionen, beides. Ja, man wird sagen, ah, okay, da ist jemand, eine Frau, die Erfolg hat in Tech-Industrie, die viel zu sagen hat, die als Wertebotschafterin unterwegs ist bei German Dream, also sich auch gesellschaftlich engagiert, die auf Christopher Street Day sich engagiert, also wirklich eine große Strahlkraft hat. Eine, ich darf das sagen, eine stolze, eine schöne Frau, die klug Dinge in die Welt trägt und selbstbewusst für die Themen einsteht, die ihr am Herzen liegen. Nämlich genau das Thema Vielfalt, das Thema Emotionalität. Und ich überlege mir gerade so, wenn dein jüngeres Ich so ein Bild gesehen hätte von dir, wie es heute da steht, strahlend, stark, selbstbewusst. Was hätte die 16, die 18 oder sagen wir mal die 20-jährige Lena, was hätte die gesagt?
Also ich glaube, sie hätte das erstens mal überhaupt nie für möglich gehalten. Und gleichzeitig, wenn sie dann wirklich, glaube ich, realisieren würde, dass das ich bin, dass wir das sind, dann wäre sie unendlich stolz. Und ich bin sehr, sehr stolz. Und das ist total schön, dass du das so fragst, weil ich tatsächlich vor 2 Wochen eine Instagram-Story gemacht habe, die eigentlich dazu passt, obwohl es um ein ganz anderes Thema ging. Ich hatte nämlich das große Glück, auf dem Adele-Konzert zu sein.
Und unfassbar.
Ja, auf dem allerersten hier in München. Und das hatte für mich eine riesige Bedeutung, weil ich habe kein Abitur gemacht. Ich habe das Gymnasium verlassen mit 16 und habe dann meine Ausbildung angefangen zur Kinderpflegerin. Das war immer mein großer, großer Traum. Und dann bin ich mit 19 ungeplant schwanger geworden. Und das war für mich eine wahnsinnig schwierige Zeit, weil ich unglaubliche Angst davor hatte, vor dieser Verantwortung und auch einfach gar keinen Weg gesehen habe, wie das denn funktionieren kann. Und gleichzeitig so auch riesiges Mitleid hatte mit mir selbst als 19-Jähriger, weil ich mir dachte, Mann, alles das, was meine Freundinnen jetzt mit 19 machen, kann ich nicht machen. Und für mich hat 19 jetzt einfach eine ganz andere Bedeutung als für alle anderen 19-Jährigen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und gleichzeitig war es eigentlich eine wahnsinnig schöne Zeit, weil ich wollte immer Jungmama werden. Ich hatte meinen Traumberuf und irgendwie hat sich alles ganz richtig und schön angefühlt. Aber es war eben auch diese große, große Traurigkeit da. Und heute weiß ich, dass es eben eine Gleichzeitigkeit von Emotionen geben kann und geben darf. Damals konnte ich das nicht so verstehen. Und als dann dieses Baby da war, dachte ich eben, naja, ich muss jetzt eben glücklich sein, weil ich wollte das ja, ich habe mich dafür entschieden und ich bin ja auch glücklich über dieses Baby und ich habe aber dieser Traurigkeit und auch dieser Angst und dieser Verzweiflung keinen Raum gegeben. Und für mich war das eben so ganz, ganz eng verbunden mit 19. Und wenn jetzt vielleicht Adele-Fans zuhören, dann wissen sie, das allererste Album von Adele heißt 19. Adele hat die Alben immer nach ihrem Alter auch benannt oder nach dem Alter, in dem sie die Songs geschrieben hat. Und eben als dann eine kurze Zeit später, als ich dann mit kleinem Kind zu Hause war, Adele ihr erstes Album veröffentlicht hat, war das für mich so wichtig zu hören, weil man in dieser Musik, ich glaube, es gibt wenig KünstlerInnen, die so viel Emotionalität in ihrer Musik transportieren, war diese Gleichzeitigkeit und diese Traurigkeit und diese Freude und alles so verbunden. Und das hatte für mich eine ganz, ganz große Bedeutung, weil ich damals für mich das verstanden habe. Und zu dem Zeitpunkt, da kommen wir wieder zur jüngeren Lena, war es für mich unvorstellbar, irgendwie zu überhaupt dieses Geld für das Album aufzubringen. Und jetzt eben viele Jahre später konnte ich mir relativ einfach so, natürlich waren die Karten trotzdem wahnsinnig teuer, aber ich konnte mir diese Karten für das Konzert kaufen. Ich hatte noch dazu meinen 19-jährigen Sohn dabei. Also diese 19 hat sich irgendwie durchgezogen. Und natürlich auch ganz, ganz stark irgendwie an meiner Seite die 19-jährige Lena. Und das war so ein Full-Circle-Moment. Ich habe 3 Stunden lang nur geweint in diesem Konzert und gezittert und alles gefühlt, was ich so, so dringend fühlen musste. Diese Traurigkeit, dieser Stolz, diese Angst, dieses Glück, was ich habe, mit meinen Kindern dann bei diesem Konzert zu sein. Und ganz am Ende, beim allerletzten Song, hatte mein 19-Jähriger mich ganz, ganz fest im Arm. Der 14-Jährige hat meine Tränen getrocknet mit Taschentüchern und wir standen da so zusammen und es war für mich so dieser Moment, hey, ich habe es geschafft, wir haben es geschafft. Und genau so habe ich das den Kids auch gesagt und das war, glaube ich, für mich ganz, ganz wichtig, das auch so nochmal zu realisieren. Jetzt muss ich einmal kurz schlucken.
Wow, ja, geht mir ähnlich. Also so emotional sind wir, glaube ich, hier bei Good Work noch nie reingestiegen und muss mich gerade selbst auch ein bisschen konzentrieren, liebe Lena. Wenn du jetzt so ein Fotoalbum der Magic Moments machen müsstest, wäre das wahrscheinlich ganz vorne auf Seite 1, oder?
Unbedingt, ja.
Okay, also dann nehmen wir doch mal das Bild auf des Fotoalbums und versuchen das mal zu sortieren. Denn du hast das jetzt schon beschrieben. Also wie gesagt, die Menschen, die so die letzten 2-3 Jahre zurückgucken, sagen, da ist eine Frau, die in der Tech-Branche Karriere gemacht hat. Jetzt hören wir, du hast aber eigentlich was ganz anderes gelernt. Dein Weg war ganz anders vorgezeichnet oder den hast du ja auch ganz anders beschritten. Nimm uns doch noch mal ganz kurz mit auf diesem Weg. Also du hast gesagt, du wolltest unbedingt Kindergärtnerin, also wir sagen Kindergärtnerin, aber der korrekte Begriff ist Kinderpflegerin werden. Und das war dein Traumberuf. Und dann kam ein kleiner süßer Zwischenfall. Wenig später kam etwas in dein Leben oder hat sich etwas verändert, was deinen angepeilten Weg dann noch mal verändert hat. Magst du darüber was sagen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also tatsächlich hat sich für mich das erstmal alles dann irgendwie so angefühlt und gefügt, als wäre das so richtig. Ich hatte eben meinen Traumberuf. Das war natürlich auch fürs Umfeld teilweise schwierig, dass ich gesagt habe, ich mache kein Abitur, ich verlasse das Gymnasium und fange eine Ausbildung an. Für mich hat sich das aber ganz, ganz richtig angefühlt und ich war sehr stolz. Ich war in der Schule ziemlich schlecht und kaum war ich auf der Berufsschule, war ich eine Einserschülerin, weil ich einfach gemerkt habe, es geht ja darum, was man lernen will und was einen begeistert, das begleitet mich bis heute und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns darauf fokussieren. Und ja, für mich hat sich irgendwie alles gut angefühlt. Ich hatte meinen Traumberuf, ich bin dann sehr jung Mama geworden, wenn auch, wie gerade schon erwähnt, ein bisschen jünger als geplant, aber es war irgendwie auch schön. Und ich habe dann 4 Jahre später das zweite Kind bekommen. Wir haben sehr, sehr jung geheiratet und ich dachte eigentlich, das ist alles jetzt so perfekt, wie es ist. Und der Papa von den beiden Kindern hat aber früher als ich verstanden, dass das, was wir hatten, eigentlich nur so ein Bilderbuch war und auch eher was wir vielleicht gerne so nach außen tragen und zeigen wollten, aber eigentlich nicht das, was uns glücklich macht. Und so hat er sich von mir getrennt, als ich 25 war. Und dann war ich eben alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern in einer der teuersten Städte Deutschlands, in München, mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin. Und diese Rechnung geht einfach nicht auf. Leider sind die Pflegeberufe nach wie vor viel, viel zu schlecht wertgeschätzt, auch eben finanziell wertgeschätzt. Und deshalb war für mich klar, dass das eben nicht funktioniert, weil ich auch für mich entschieden habe, ich möchte nicht von meinem Ex-Mann finanziell abhängig sein und auch nicht vom Staat. Und damit war aber auch die Entscheidung klar, dass ich mich beruflich umorientieren muss, weil ich eben einfach gucken muss, wie ich dieses Leben finanziere. Und so habe ich damals eigentlich ungeplant und auch nicht unbedingt gewollt einen Quereinstieg gemacht in die Digitalbranche. Und Dass es genau diese Branche war ehrlicherweise auch eher Zufall, weil es so das Erste war, was mir begegnet ist zu der Zeit.
Ja, weil man würde ja jetzt mal sagen, also wenn ich mir jetzt so dieses Bild vorstelle, du bist in einem sozialen Beruf, in einem pflegerischen Beruf, ja, in einem Beruf, der sehr emotional geprägt ist mit Kindern und naja, jetzt mal Klischees betrieben, du gehst ans andere Ende. Also erstmal, wie kamst du überhaupt auf die Idee, in dieser Branche dich überhaupt umzuschauen? Und was, ja, fangen wir mal damit an. Was war so sozusagen die zündende Idee daran?
Ja, also tatsächlich gab es gar nicht so eine große zündende Idee. Die Story ist relativ langweilig. Also die hatten einfach einen Aushilfsjob ausgeschrieben, für den man nicht besonders viel Qualifikation brauchte. Es ging nämlich um Community Management. Das war ganz kurz vor Social Media. Das heißt, Community Management hieß damals noch, die Kommentare in den Foren von einer Webseite zu moderieren. Und dafür haben sie dringend Leute gesucht. Das war ein Job, den man auch damals, und das ist ja über 15 Jahre her, den man auch damals schon remote machen konnte. Das war damals noch ein ganz großes Ding, im Homeoffice zu arbeiten, was für uns heute normal ist. Und ich dachte dann eben, ja, okay, ich mache das, weil ich konnte das irgendwie mit meiner Situation gut vereinbaren und ich wusste, das ist was ich hinkriege, auch wenn ich damals wirklich von digital und Computern überhaupt keine Ahnung hatte. Aber ich dachte, so Kommentare lesen und moderieren, das schaffe ich. Und so bin ich irgendwie reingerutscht in diese Branche. Und das, was du vorher beschrieben hast, ist mir aber bis heute auch ganz, ganz stark in Erinnerung, weil ich eben dann auch das erste Mal in meinem Leben überhaupt in ein Büro gekommen bin, weil ich habe ja davor immer im Kindergarten gearbeitet und wenn man in den Kindergarten reingeht, dann ist es meistens sehr laut und wild und wie du sagst, emotional und es ist ganz viel Leben da. Und ich kann mich so gut erinnern, als ich das erste Mal dann in einem Büro stand und für mich hat sich's wirklich angefühlt, als wechselt mein Leben von bunt auf schwarz-weiß. Mhm. Und es sind plötzlich keine Menschen mehr, sondern alle sind irgendwie Roboter. Aber dadurch, dass ich ja damals die Quereinsteigerin war und die eben fremd da reinkam und die anderen ja auch alle nicht nur Abitur hatten, sondern auch tolle Studienabschlüsse, dachte ich damals für mich, naja, das funktioniert so, das ist richtig so, also muss ich mich anpassen. Genau. Mhm. Und so habe ich eben viele Jahre versucht, mich dann auch anzupassen und selbst ein Roboter zu werden und meine Emotionalität zu verstecken und abzulegen. Gott sei Dank ist es mir nicht gelungen, aber ich habe damals sehr, sehr stark gegen mich selbst gekämpft, weil ich eben dachte, die wissen ja, wie das funktioniert, also muss ich das jetzt auch so machen. Und ich habe mich beruflich dann immer weiter entwickelt und bin eben vom Community Management zum Social Media Management, habe versucht wirklich immer sehr, sehr viel zu lernen und habe das, glaube ich, auch ganz gut geschafft, aber ich habe es für mich nie geschafft, meine Emotionalität abzulegen. Heute kann ich sagen, ich bin sehr stolz und glücklich darüber, aber damals habe ich wirklich sehr viel Zeit auch und sehr viel Energie vor allem im Kampf gegen mich selbst verloren.
Was du jetzt ansprichst, das ist ja so ein gewisser Erwartungsdruck auch, so ein Konformitätsdruck, der vielleicht nicht nur dir begegnet, sondern vielen Menschen, dass sie sagen, wenn ich in ein neues System komme, und du hast das jetzt sehr eindrücklich geschildert, auch mit den Bildern von bunt auf schwarz-weiß, was wir ja alle tun, wir schauen uns ja erstmal mehr oder weniger bewusst um und schauen, wie läuft hier der Hase?
Ja.
Wie geht das hier? Und jetzt kamst du ja mutmaßlich, kannst du gerne nochmal sortieren, vielleicht auch wirklich hast kleine Brötchen gebacken, weil du warst die Quereinsteigerin und hast gesagt, ich schaue mir das hier erstmal an. Mit welchem Verständnis von Professionalität, also so geht das in einem Büro, so verhält man sich, bist du reingekommen oder warst du da ganz unbefangen und hast dann quasi so diesen kleinen Kulturschock bekommen, als du es gesehen hast? Kannst du das noch in etwa beschreiben? Ist ja schon ein paar Jahre her, aber...
Ja, also tatsächlich, wie du sagst, ich bin erstmal ganz unbefangen reingegangen, weil ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich kannte ja davor keine andere Branche, ich kannte ja nur die Branche der sozialen Arbeit und habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, ich war wahrscheinlich sehr unbefangen, vielleicht auch naiv und kam dann dahin und es hat sich ganz komisch für mich angefühlt, weil in der sozialen Arbeitswelt ist ja die Emotionalität und die Empathiefähigkeit das höchste Gut, der höchste Wert, das wichtigste Skillset. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, das zählt in dieser Welt, in dieser Büroarbeitswelt gar nicht. Und das war wirklich ganz, ganz schwierig für mich, weil ich für mich ganz stark wusste, dass das Skills sind, die bei mir stark ausgeprägt sind. Und das hat sich ganz schwierig angefühlt, damit umzugehen. Aber Gott sei Dank habe ich dann über die Jahre schon auch immer wieder gemerkt und mir sind auch immer wieder Menschen begegnet, die das eher bestätigt haben und gesagt haben, so, das ist genau das, was dich ausmacht, das ist das Besondere an dir und das darfst du nicht verlieren. Und ja, für mich war es dann auch so, dass ich, als ich dann eben nochmal einen großen Jobwechsel hatte und eben dann von der damals Online-Medienbranche zu Microsoft gewechselt bin, dass ich schon nochmal das Gefühl hatte, dass es gibt auch eine andere Büroarbeitskultur. Und vor allem war für mich aber der Punkt, ich hatte das erste Mal da eine Führungsposition. Ich war das erste Mal eben Managerin und auch für andere Menschen verantwortlich. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war mir ganz klar, ich brauche meine Empathiefähigkeit und meine emotionale Intelligenz. Ansonsten funktioniert Leadership nicht.
Jetzt muss ich nochmal da ein bisschen nachhaken, weil du warst ja, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Community Managerin. Du warst ja eine ganz junge Frau. Sind das Gedanken, die du heute hast, wenn du drauf schaust, oder konntest du das schon so reflektiert und so genau benennen, als du mit, wie alt warst du dann, Anfang 20 oder was?
Mitte 20,
in dieses Umfeld kamst? Oder war es nicht eher erstmal so ein Gefühl von, ist komisch hier, anders. Ja, ich fühle mich vielleicht nicht wohl. Und dann ja auch den Schritt zu sagen, obwohl ich mich nicht in meinem Sein, in meinem Wesen so wohl fühle oder nicht das nicht so kenne, bleibe ich trotzdem hier. Was waren so diese Melange an Gefühlen, die da in dir waren, beziehungsweise auch der Entscheidung, die du getroffen hast?
Ja, also das ist, wie du's beschreibst, das ist so eine Mischung an Gefühlen, die da war. Und natürlich so ein komisches Unwohlsein, aber gleichzeitig irgendwie in mir auch immer ein Bewusstsein, das ist eigentlich falsch, wie die sich verhalten. Und vor allem, wie damals auch schon Führungskräfte sich verhalten haben und mit Menschen umgegangen sind. Ich hatte so ein ganz, ganz starkes irgendwie Bewusstsein in mir, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, so mit Menschen umzugehen. Und so miteinander zu sprechen. Aber ich hatte natürlich überhaupt nicht den Mut, was dagegen zu sagen oder dafür einzustehen. Wie du sagst, ich war sehr, sehr jung, ich war Mitte 20 und ich war vor allem ja auch ganz stark auf diesen Job angewiesen. Ich war damals auch immer nur befristet angestellt. Das heißt, man muss sich ja auch immer gut stellen irgendwie mit den Leuten. Aber ja, irgendwie in mir wusste ich, dass das nicht stimmt und dass das nicht okay ist. Aber es war natürlich so ein Kampf und ich habe dann selbst gemerkt, wenn mir die Emotionen hochsteigen, dann bin ich schnell auf die Toilette gerannt und habe da einmal kurz geweint und bin dann wieder zurück und habe versucht, eben jede Emotionalität zu unterdrücken. Also das war so eine ganz, ganz komische Mischung für mich und damals auch wirklich schwierig auszuhalten. Und ich glaube schon, das Alter da auch was ausmacht, natürlich auch Erfahrung, aber heute würde ich ganz anders mit solchen Situationen umgehen. Damals habe ich mich einfach nicht getraut. Die waren alle älter, die waren alle vermeintlich klüger, hatten alle einen höheren Bildungsabschluss und dann denkt man natürlich so, nee, da sage ich jetzt lieber nichts.
Hattest du auch manchmal, um das wirklich mal auf den Punkt zu bringen, das Gefühl, du verleugnest dich selbst, weil du eben so angewiesen bist auf den Job, aber im Grunde bist du dir selbst nicht treu dessen, was du fühlst?
Ja, das hatte ich in vielen Momenten und ich glaube, das ist natürlich ganz, ganz schwierig und ich denke spätestens, wenn sowas passiert, sollte man sich ganz, ganz gut Gedanken machen, wie man da beruflich weitermacht, weil sowas kann nie lange funktionieren. Es gibt Phasen, in denen ist das manchmal so, aber das kann nicht auf Dauer funktionieren, weil man, wie du sagst, sich eben selbst verleugnet, aber auch einfach ganz, ganz viel Energie darauf verwendet, eine Rolle zu spielen, die man eigentlich nicht ist. Und dann fehlt einem diese Energie nicht nur beim Arbeiten, sondern ganz allgemein im Leben. Und ich habe das damals stark gemerkt. Ich habe versucht, eine Rolle zu spielen. Ich habe versucht, irgendwie mich in Anführungsstrichen akademisch zu verhalten, was auch immer das heißt. Aber ich dachte eben, ich will mit den Leuten mithalten. Ich will auch so tun. Und das war ganz, ganz schwierig für mich.
Ich glaube, da können jetzt auch viele Menschen mitschwingen, weil in Teilen haben wir das wahrscheinlich alle in der Arbeitswelt auch mal Situationen, Phasen, wo wir das Gefühl haben, das, was uns innerlich bewegt, können wir nicht wirklich ausleben. Machen wir mal so einen ganz kleinen Seitenschritt. Es gibt ja neben dem, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, du warst sehr angewiesen auf den Job, aber auch einfach das Thema, Wie ist es dir überhaupt gelungen? Wie konntest du so mutig sein? Oder was hast du als überzeugendes Argument ins Feld führen können, dass eine gelernte Kinderpflegerin plötzlich dann zu Microsoft beispielsweise gewechselt ist? Weil, sind wir ehrlich, das ist ja ein hochattraktiver Arbeitgeber, wo Menschen, welche Geschütze auch immer in Sachen Uni-Abschlüsse und so weiter, die Waagschale werfen. Was glaubst du, war dein Punkt, dass du dort gut landen konntest?
Also ich glaube, es ist eine Kombination aus Sachen, aber ganz klar haben mir immer Menschen Türen geöffnet und Hände gereicht. Und ich will hier ganz klar sagen, weil das ist was leider vor allem Frauen oft so ein bisschen sagen, dass sie sagen, ja, ich hatte Glück. Ich hatte nicht Glück. Ich habe ganz, ganz hart dafür gearbeitet und ganz viel dafür getan. Und mir wurden Türen geöffnet und Hände gereicht, aber man muss ja dann auch den Mut haben, durch die Türen durchzugehen und die Hände zu nehmen. Und ich glaube, diesen Mut hatte ich immer. Ich glaube, was mich sehr prägt bis heute, ist ein wahnsinniger Ehrgeiz. Und immer zu lernen. Ich bin ein ganz neugieriger Mensch und ich möchte immer lernen. Ich möchte Dinge verstehen. Ich glaube, ich habe damals schon großes Talent gehabt, mir selbst Dinge beizubringen, aber vor allem eben auch von Menschen zu lernen. Und ich habe sehr, sehr früh angefangen, wirklich damals schon mit Mitte 20 und wie gesagt, das ist fast 15 Jahre her, eben auch Social Media zu nutzen, LinkedIn zu nutzen, Twitter zu nutzen, mich mit Menschen zu verbinden, damit ich eben von diesen Menschen lernen kann. Und ich weiß, dass mich das wahnsinnig begeistert hat, zu sehen, was machen andere, wie machen die das, über welche Dinge denken die nach, was schreiben die dort. Und rückblickend weiß ich, dass dieses Netzwerken ein essentieller Katalysator auch war und ist für meine Karriere oder für die Schritte in meiner Karriere, dass ich eben Menschen kennengelernt habe, die mir dann diese Türen geöffnet haben, weil sie an mich geglaubt haben und weil sie aber auch natürlich gesehen haben, was ich kann. Also, dass es nicht nur jetzt irgendwie heiße Luft ist. Und das war für mich sehr wichtig, weil natürlich mein CV auf den ersten Blick nicht besonders beeindruckend aussieht oder damals aussah. Kinderpflegerin, kein Abitur, kein Hochschulstudium, alles so ein bisschen selbst beigebracht. Und deshalb war für mich ganz klar, dass es wichtig ist, dass ich Menschen eben auch für mich gewinnen kann und von mir überzeugen kann. Und so war es dann damals auch bei Microsoft. Ich habe eben Annalena Müller, die ist heute bei Siemens und sie war aber damals bei Microsoft. Wir hatten uns über Twitter kennengelernt und vernetzt und angefreundet. Damals war die Twitter-Community noch relativ klein und wir waren beide so im Digitalkommunikationsbereich und haben uns eben über diese Themen ausgetauscht und kennengelernt. Und einige Zeit später, als es bei mir eben beruflich dann auch sich nochmal so ein bisschen verändert hat, hat Annalena eben gefragt, so Mensch, hättest du nicht Interesse, irgendwie bei uns im Team zu arbeiten und ich könnte dich mal mit unserem Chef connecten. Und so kam dann eins zum anderen und du hast jetzt gesagt, so wahnsinnig attraktiver Arbeitgeber für mich, ehrlicherweise, das kann ich heute auch ganz offen sagen, war das damals gar nicht attraktiv, weil ich dachte, es ist eher langweilig und irgendwie da passe ich gar nicht so richtig hin. Aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt und bin sehr, sehr stolz und natürlich aber auch dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe und diese Chance dann damals eben auch ergriffen habe.
Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, mein besonderer Lebensweg, und sind wir ehrlich, jeder Lebensweg ist besonders in deinem Fall, aber nochmal konkret auf diesen Quereinstieg kommt, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das ist überhaupt keine Schwäche, sondern das ist eine totale Stärke. Ja, das ist wirklich eine Erfahrung, die mich auszeichnet, die mich vielleicht besonders macht, die auch als Qualität in der Arbeitswelt einen enormen Wert darstellen kann. Mhm. Gab es so einen Moment oder ist das eher eine schleichende Erkenntnis vielleicht gewesen?
Sowohl als auch. Also ich glaube, es gab schon einzelne Momente, die das nochmal sehr, sehr verstärkt haben für mich. Aber grundsätzlich war es so ein schleichender Prozess. Und ich weiß, dass ich eben so zum Start meines Quereinstiegs, als ich damals eben noch im Community Management unterwegs war und so, habe ich immer versucht, das zu verstecken. Ich habe versucht zu verstecken, dass ich nur in Anführungsstrichen Kinderpflegerin bin, dass ich kein Abitur habe, dass ich auf keiner Uni war. Ich habe versucht zu verstecken, dass ich sehr emotional bin. Das war alles was mir eher peinlich war. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich dann zu Microsoft kam, bei so großen Unternehmen ist es ja dann auch üblich, dass es Pressemitteilungen gibt, wenn Leute da anfangen, auch auf vielleicht Führungspositionen. Und so gab es dann eben damals auch eine Pressemitteilung und da steht ja dann schon immer auch drin, irgendwie war auf der und der Uni oder hat den und den Abschluss und das stand bei mir eben nicht drin. Und das war dann schon so ein Gefühl, wo ich dachte so, ach du meine Güte.
Jetzt kommt's raus,
genau. Also das war schon auch nochmal eine große Angst und für mich war es dann aber ganz spannend zu sehen, dass dann eben erste Medienberichte auch kamen, die so ein bisschen den Titel eben getragen haben, von der Kinderpflegerin zur Head of Digital Channels. Und auch das war im ersten Moment so ein ganz großer Angstmoment, weil ich dachte so, oh Gott, jetzt wissen alle, dass ich Kinderpflegerin bin. Und dann habe ich aber gemerkt, die finden das alle cool, die finden das toll, die finden das spannend. Und für mich war das immer schon was, worüber ich sehr, sehr dankbar war, weil ich in so vielen Momenten immer wieder auf meine Ausbildung zurückgegriffen habe mental und so innerlich drüber nachgedacht habe, was habe ich da gelernt über Psychologie, über Pädagogik, wie kann ich das auf dieses Meeting jetzt anwenden? Und das sind Dinge, die mir ganz, ganz stark im Alltag geholfen haben. Und dann eben auch zu sehen, dass die Menschen das eher spannend und gut finden und vielleicht für einige auch das eine Inspiration ist, war für mich wahnsinnig erleichternd, weil ich da dann einfach auch gemerkt habe, okay, ich muss diesen Teil von mir nicht mehr verstecken. Und damit kam dann eben auch meine Emotionalität wieder so zurück, auch an die Oberfläche, dass ich eben gesagt habe, so, ja, das bin ich und so bin ich und das werde ich nicht mehr verstecken. Und das war für mich, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, auch wieder so zu 100% der Mensch zu sein, der ich wirklich bin.
Ja, wo es sich auch wieder ganz angefühlt hat, ja, wo es zusammengeflossen ist. Was du beschreibst, das ist ja, können wir alle nachvollziehen. Also im Bereich Storytelling lieben wir es ja immer, wenn Twists da sind, ja, wenn sich Dinge verwickeln, wenn es Brüche gibt, wenn es eben nicht das Erwartbare ist, dann sagen wir spannend, ja. Und ich kann mir das total gut vorstellen, dass von außen betrachtet dein Lebensweg gerade besonders inspirierend ist, ja. Also weil Abitur gemacht, die Hochschule dort angefangen, okay. Ja, wo ist der Punkt? Ja, das kennen wir alle. Aber du bist ja dafür sowas auch wie eine Hoffnungsspende, eine Mutmacherin für Menschen, die ebenfalls vielleicht nicht den genau ganz geraden Weg gehen. Mhm. In dir selbst, hast du auch geschildert, sind da natürlich verschiedene Welten miteinander im Dialog gewesen. Würdest du sagen, dass diese Erfahrung, die du gemacht hast, dich geradezu prädestiniert haben, das Thema Diversity auch voranzutreiben? Also braucht man auch so eine gewisse innere Brüchigkeit oder Veränderung, um die Rolle gut füllen zu können?
Ich würde Jein sagen. Also ich würde grundsätzlich Nein sagen, dass man zu einer Minderheit gehören muss, um im Bereich Diversity unterwegs zu sein. Ganz im Gegenteil. Ich finde wirklich, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir alle für Diversity und Inclusion verantwortlich sind und dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und auch innerhalb von Unternehmen, selbst wenn es Menschen wie mich gibt, die das dann vielleicht so ein bisschen strategisch auch voranführen, ist das ja was alle betrifft und wofür alle einstehen sollten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber natürlich gibt es auch einige Momente, in denen mir meine eigenen Erfahrungen helfen, weil ich mich dann vielleicht noch mal ein bisschen besser reinversetzen kann. Also ich bin Magdalena Rogel, ist nicht mein Geburtsname. Ich habe einen kroatischen Geburtsnamen eigentlich. Das heißt, ich wusste schon immer, wie es ist, irgendwie mit einem nicht deutschen Namen, noch dazu damals in einem bayerischen Dorf aufzuwachsen. Also da habe ich schon erlebt, was das auch bedeutet. Denn eben, wie du sagst, ich habe kein Abitur gemacht. Das ist ja auch irgendwie dann vielleicht eine Form von Bildungsdiversität. Ich habe gemerkt, wie es sich anfühlt, als Nicht-Akademikerin in einem akademischen Bereich unterwegs zu sein. Ich habe sehr jung Mama, ich habe sehr jung Kinder bekommen, bin Mama geworden. Meine Kinder haben eine andere Hautfarbe als ich. Auch da habe ich natürlich dann leider sehr früh auch miterlebt und gefühlt, was das auch ausmacht in unserer Gesellschaft. Das sind alles Punkte, die mir sicher helfen. Und jetzt bin ich seit einiger Zeit mit einer Frau zusammen. Und natürlich hilft es in manchen Situationen, sich reinzuversetzen und dann vielleicht auch Dinge noch mal besser zu verstehen und nachzuvollziehen und vielleicht auch zu überlegen, was würde helfen, was könnte das besser machen. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Themen im Bereich Diversity and Inclusion, die ich nicht aus eigener Erfahrung nachfühlen kann. Der ganze Bereich Disability. Ich habe noch keine Behinderung. Ich sage ganz bewusst noch, weil die meisten Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens, des Arbeitslebens. Und deshalb glaube ich, es kann helfen, wenn man bestimmte Dinge erlebt hat. Es hilft sicher sehr, wenn man möglichst empathisch ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Skill, was in dem Bereich sehr wichtig ist. Aber es braucht es nicht, dass man selbst auch eben Teil einer Minderheit ist oder bestimmte Diskriminierungen erlebt hat. Aber diese Empathie ist für mich tatsächlich der entscheidende Schlüssel zwischen Diversität und Inklusion. Weil Diversität ja oft so ein bisschen als, ja, mittlerweile, glaube ich, können wir ganz offen sagen, ist es ein Buzzword geworden.
Ja, total.
Und alle sagen, ah, Diversity ist ja super. Ich kann ganz klar sagen, nach 3 Jahren in diesem Job hauptberuflich, kann ich ganz klar sagen, Diversity ist an allererster Stelle eins, nämlich wahnsinnig anstrengend. Und um diese Anstrengung zu überwinden, weil wenn alle Menschen so unterschiedlich sind oder wenn wir mit vielen unterschiedlichen Menschen und Meinungen konfrontiert sind im Arbeitsleben, das ist anstrengend. Das ist viel anstrengender, als wenn vielleicht alle eine ähnliche Meinung haben, weil sie einen ähnlichen Bildungshintergrund, einen ähnlichen Weg haben. Und um diese Anstrengung zu überwinden, braucht es eben Empathie. Ich muss eben diese Unterschiedlichkeit auch aushalten können. Ich muss aushalten können, dass Menschen vielleicht in einem Meeting ganz andere Meinungen haben als ich. Und daraus kann dann eben Inklusion entstehen, wenn ich sage, okay, ich versuche all diese unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen einzubeziehen. Und daraus kann eben Inklusion dann auch für Unternehmen entstehen. Und das ist, wie gesagt, für mich ohne Empathie gar nicht möglich.
Ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Diversity ist anstrengend. Glaubst du, das ist ein Beweggrund von Unternehmen wie Microsoft zu sagen, es reicht nicht, wenn wir das Thema irgendwie leben, sondern wir müssen das richtig in unserem Unternehmen verankern, auch mit Menschen, die dieses Phänomen moderieren? Oder glaubst du, dass Microsoft oder auch andere Unternehmen da eher auf so einem sagen, naja, das ist jetzt irgendwie so Gebot der Stunde, jetzt auch jemand zum Thema Diversity zu haben? Was sind so die wirklichen Beweggründe von Unternehmen, also Einheiten, Abteilungen zu bilden, die sich Diversity Inclusion nennen?
Also ich glaube, es gibt aktuell tatsächlich beides. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die das so ein bisschen ehrlicherweise als Rainbow-Washing machen und eben dann, um sagen zu können, ja, wir machen ja Diversity, ist uns total wichtig. Aber es gibt sehr viele Unternehmen und ich würde sagen deutlich mehr Unternehmen, die verstanden haben, dass Diversity und Inclusion extrem wichtig ist, um wirklich zukunftsfähig zu sein, um erfolgreiche Teams zu haben, um Innovation zu leben. Und das ist dann eben nichts, was man macht so als nice to have, sondern was ganz, ganz wichtig ist und existenziell ist für die nachhaltige Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Und ich glaube, es ist eben wichtig, da schon so ein bisschen auch drauf zu schauen, was machen die Unternehmen denn? Machen die vielleicht mal schön was zum Weltfrauentag und dann noch zum Pride Month, wenn die CSDs sind und ansonsten sind sie ruhig? Oder passiert da auch strategisch was? Und ich glaube, das ist für mich persönlich auch ganz, ganz wichtig zu sehen, dass es ein strategisches Thema ist und wir machen das, also beispielsweise geben wir seit 10 Jahren unseren Diversity Report raus, wo wir ganz transparent auch unsere Zahlen ausweisen und zeigen, wie sich eben Diversität und Inklusion bei uns entwickelt. Und unsere queere Community, die ich lange mitgeleitet habe, bevor ich Vollzeit die Diversity-Stelle übernommen habe, die gibt es seit 30 Jahren. Also das hat einfach schon eine Historie und das finde ich ganz wichtig, darauf zu achten. Und ich glaube, so kann man dann auch gut entdecken oder unterscheiden, welche Unternehmen das vielleicht gerade eher so aus einem Trend heraus machen und welche Unternehmen da wirklich für sich einfach verstanden haben, dass es um die Zukunftsfähigkeit geht.
Gehen wir mal ganz kurz wirklich auf diese operative Ebene. Das heißt also, du hast gesagt, es gibt einen Report, es wird genau geguckt, auch betrifft das also Recruiting zum Beispiel, das Thema Diversity, oder gibt es auch wirklich konkrete Formate in Richtung Personalentwicklung, wo ihr das auch mitdenkt oder ganz explizit auch adressiert? Was sind konkrete Maßnahmen, operative Dinge, die ihr oder die du zu verantworten hast zum Thema Diversity und Inclusion?
Ja, Also für mich ist das wirklich so ein 360-Grad-Ansatz und das finde ich auch ganz wichtig, weil man kann eben nicht punktuell einfach nur Dinge tun. Das funktioniert nicht. Wie du sagst, also beim Recruiting fängt es für uns an. Das ist vielleicht so ein bisschen der erste Punkt. Dass wir beispielsweise schauen, dass Stellenanzeigen inklusiv formuliert sind, dass wir darauf achten, dass es auch inklusive Interviewmöglichkeiten gibt. Also beispielsweise geben wir immer oder fragen wir immer, brauchst du was Bestimmtes für dein Jobinterview? Das kann sein eine Gebärdensprachendolmetschung, es kann aber auch sein, okay, ich brauche Pausen, weil ich vielleicht eine Neurodiversität habe. Also das sind Dinge, wo wir schon sehr früh eben drauf schauen und versuchen, das einzubinden. Bei uns müssen auch alle Hiring Manager, also alle ManagerInnen, die auch Menschen einstellen, müssen auch ein Inclusive Hiring Training machen, um auch eben einfach ein Bewusstsein dafür zu schärfen, was es denn ausmacht, in einem Jobinterview wirklich auch inklusiv zu sein. Und dann geht's natürlich weiter, wenn die Leute dann vielleicht bei uns anfangen, bestenfalls und auch zu Mitarbeitenden werden, dann sind unsere Mitarbeitenden-Communities ein ganz essentieller Teil, ERGs. Ich glaube, das ist für einige vielleicht auch ein Begriff, Employee Resource Groups, dass wir da eben schauen, dass diese Communities den Mitarbeitenden auch so ein bisschen vielleicht einen safer Space geben und auch die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das eine ganz andere Bindung auch nochmal zum Unternehmen schafft. Das heißt, es ist wichtig für das Thema Retention, dafür die Mitarbeitenden auch beim Unternehmen zu halten, aber auch für die Motivation, weil da sind wir wieder beim Punkt, den wir vorher schon mal ein bisschen kurz gestriffen haben. Wenn Menschen sich eben nicht verstellen müssen, oder nicht das Gefühl haben, sie müssen sich verstellen, weil sie sehen so, ach, ich hab hier meine Community vielleicht von queeren Leuten oder meine Community, die auch einen Multikulti-Hintergrund haben und so weiter. Wenn sie eben dann merken, sie dürfen so sein, wie sie sind, können sie eben viel mehr Energie auch in die Arbeit und für die Arbeit bringen. Und dann geht's natürlich weiter auch bei uns stark im Bereich Entwicklung, Produktentwicklung, eben auch wie wir mit anderen Unternehmen, mit Kunden, mit Partnern zusammenarbeiten, dass wir da auch stark auf Diversität achten. Wir haben beispielsweise Inclusive Design Principles, also das heißt, wie wir Software oder auch Hardware entwickeln, hat immer ganz starke Standards, was Inklusion betrifft. Ja, und dann natürlich aber auch so strategische Unternehmensentwicklung, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen Personalentwicklung, Personalplanung, dass wir da ganz stark drauf schauen, dass wir eben verschiedene Angebote schaffen, damit wir auch Menschen bewusst fördern können, um diese Diversität dann wirklich auch möglichst in allen Teams auch zur Realität werden lassen zu können. Und das ist für mich ganz spannend, dass ich eben so mit allen Bereichen im Unternehmen zusammenarbeite, mit Mitarbeitenden aus allen unterschiedlichen Teams und Segmenten, aber eben auch eng mit der Geschäftsführung, damit wir dieses ganze Thema ja wirklich aus allen Perspektiven anschauen können und ja so nachhaltig weiterentwickeln.
Also wirklich ein Full Circle, wie du sagst, also auf allen Ebenen. Ich würde mal gerne ein Schlaglicht auf eine Gruppe werfen, nämlich auf die Führungskräfte. Das ist wahrscheinlich ja auch eine Zielgruppe, mit der du ganz besonders intensiv arbeitest. Was erlebst du da an? Du hast eben gesagt, Diversity ist anstrengend. Was erlebst du da? Was durchleben Führungskräfte in Bezug auf Diversity? Wir kommen später noch auf das Emotionsthema, aber bleiben wir erstmal da. Was sind da die besonderen Verwicklungen? Also wo sind so die Dinge, wo du sagst als Führungskraft, das ist echt eine harte Nuss, ein dickes Brett, das gut zu moderieren?
Ja, also wie du sagst, ich glaube, Führungskräfte haben eine besondere Rolle, eine besondere Herausforderung, aber auch eine besondere Verantwortung. Weil das habe ich ja versucht vorher auch schon mal so ein bisschen anzureißen. Diverse Teams sind einfach anstrengend. Also ich benutze immer gerne das Beispiel, wenn ich in einem Meeting sitze, in dem lauter Mini-Lenas sind. Das heißt, mein Team als Führungskraft würde aus lauter Lenas bestehen, die vielleicht ähnliche Perspektiven, ähnliche Meinungen, ähnliche Erfahrungen haben. Dann ist das sehr easy, weil dann stelle ich meinem Team vielleicht eine Idee vor oder ich erwarte von ihnen eine Idee und wir haben alle die gleiche Meinung und denken, ja super, haben wir toll gemacht. Aber wir schauen eben alle aus einer gleichen Perspektive darauf. Wenn ich jetzt ein Team habe als Führungskraft, was ganz unterschiedlich ist, dann bin ich in einem Meeting mit unterschiedlichsten Meinungen, mit unterschiedlichsten Wünschen, mit unterschiedlichsten Ansprüchen. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil dadurch dauern Meetings tendenziell erstmal sehr viel länger, weil vielleicht mehr diskutiert wird. Es kommt auch nicht so schnell zu einer Lösung, weil eben vielleicht unterschiedliche Lösungsansätze zusammenkommen. Aber genau das ist natürlich das, wo Innovation entsteht, wo eben auch dann darauf geschaut werden kann, ach Mensch, du siehst aus deiner Perspektive von da hinten vielleicht ein Loch in unserer Lösung und ich kann dieses Loch gar nicht sehen, weil ich schaue von hier vorne drauf. Und das ist aber was, wo Führungskräfte eben wirklich stark gecoacht werden müssen und ein starkes Bewusstsein dafür entwickeln, wie gehe ich eben damit um, dass ich unterschiedlichste Ansprüche habe. Menschen, die brauchen das und die anderen Menschen brauchen das und hier wird so gearbeitet, da wird ganz anders gearbeitet. Das ist wahnsinnig herausfordernd und so versuchen wir eben, unsere Führungskräfte stark dabei zu unterstützen, diese Skillsets auch zu entwickeln und ihnen auch die nötigen Tools an die Hand zu geben, um mit dieser Diversität nicht nur umgehen zu können, sondern diese Diversität bestenfalls auch wirklich noch weiterentwickeln zu können.
Und zu nutzen.
Ja.
Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist an den Ausführungen von dir, man könnte ja so auf Diversity schauen und sagen, ja, das ist so eine Friede, Freude, Eierkuchen Bewegung. Und das, was du schilderst, ist ja genau das Gegenteil.
Ja,
also das heißt, wenn ich mich in so einem Umfeld, was sehr vielfältig ist, bewege, darf ich ja nicht so wahnsinnig stark von meinem Harmonietreiben oder Streben getrieben sein.
Ganz
weil sonst
genau.
Wird's ja echt, dann kommen wir ja nicht voran. Das heißt also, eine Fähigkeit, die ich brauche, die ich persönlich auch als ein super Future Skill empfinde, ist ja die Fähigkeit, mit Widersprüchen leben zu können, die auch aushalten zu können und eben nicht sofort wegzumoderieren. Also nicht sofort immer die Brücke zu bauen und das Gemeinsame zu sehen, sondern auch mal auszuhalten, dass da Widersprüche sind. Mit anderen Worten, glaubst du, es gibt mehr Konflikte, die auch am Ende produktiv sein können? Oder sagst du, nee, das ist jetzt ein Schritt zu weit?
Doch, ich stimme dir da total zu. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, eben Konflikte auszuhalten, beziehungsweise auch vielleicht zu begrüßen und eben Konflikte nicht immer als was Negatives zu sehen. Und ich finde ganz schön diesen Spruch eben, aus Reibung entsteht auch Wärme und entsteht Energie. Und ich glaube, das braucht eben ganz viel Skillset, um mit diesen Konflikten eben auch umzugehen und das dann nicht sofort so wegzumoderieren oder da drüber zu gehen und versuchen irgendwie den Teppich der Gefälligkeit dann drüber zu legen und zu sagen, ja, alles in Ordnung, sondern eben auch zu sagen, so, hey, ich spüre hier gerade eine große Spannung in diesem Meeting. Ich habe gerade das Gefühl, hier prallen gerade Meinungen aufeinander. Lasst uns das mal ausdiskutieren. Legt das mal auf den Tisch. Und das ist natürlich wichtig, das zu lernen und dann auch lernen, damit umzugehen und eben dann aber auch zu schauen, okay, wie komme ich da jetzt in eine Konstruktivität auch wieder rein? Dass es eben nicht darum geht, dann endlos zu diskutieren, warum man jetzt ganz unterschiedliche Meinungen vielleicht hat und welche Meinung die bessere ist, sondern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es nicht darum geht, sich vielleicht gegenseitig von der anderen Meinung zu überzeugen, sondern eher einen Kompromiss zu finden oder einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu schauen, wie können wir diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen? Und das finde ich ganz, ganz interessant. Und für mich wiederum ist das irgendwie auch ein toller Link tatsächlich zu meinem früheren Beruf, weil es ja ganz stark darum geht, gerade auch Kinder in Konflikten zu begleiten, in Konflikten mit sich selbst, mit der eigenen Entwicklung, in Konflikten vielleicht auch mit anderen Kindern, in Krisenmomenten. Und spannenderweise entsteht dadurch eben dann auch eine Resilienz. Also daraus entsteht ja ganz viel Stärke. Jedes Mal, wenn wir Konflikte eben überwinden, wenn wir aus Konflikten lernen, wenn wir Konflikte aushalten, stärkt das unsere Resilienz. Und das ist ja was wir im Business ganz, ganz stark brauchen.
Ja, und da sind wir natürlich wieder mitten beim Thema Emotionen. Jetzt auch nochmal als Führung Aufgabe gesehen, das zu, nicht zu moderieren, möchte ich nicht sagen, aber einen Umgang, einen adäquaten Umgang damit auch vorzuleben. Würdest du sagen, es geht vor allen Dingen darum, Emotionen besprechbar zu machen, sie zuzulassen, oder geht es auch darum, selbst welche zu zeigen? Was sind so vielleicht auch die größeren Herausforderungen aus Sicht der Führung?
Hm. Ja, also ich glaube, all das, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Ich denke tatsächlich, der essentielle Teil ist das, wie du es genannt hast, das besprechbar zu machen. Und das finde ich ziemlich traurig zu sehen, dass wir wenig Worte haben für unsere eigene Emotionalität. Also selbst wir beide, wo wir jetzt uns mit dem Thema wahrscheinlich sehr viel beschäftigen, wenn wir jetzt spontan sagen würden, okay, wir sagen jetzt gegenseitig immer eine Emotion, dann wären wir wahrscheinlich bei 10 Emotionen, würde uns jetzt erstmal spontan nichts mehr einfallen. Und das ist ja so der erste Punkt. Wir brauchen Worte, um das eben auch beschreiben, um das benennen zu können, wie wir uns fühlen, warum wir uns so fühlen. Und uns fehlen einerseits diese Worte, aber uns fehlt auch ganz stark das Bewusstsein, weil wir eben verlernt haben, wirklich darüber nachzudenken, wie fühle ich mich denn eigentlich? Es ist ja so fast der Standardwortwechsel wahrscheinlich in jedem Büro Deutschlands jeden Tag mehrmals. Hey, wie geht's dir? Ja, gut. Und selber? Ja, auch gut. Verschwendete Zeit und verschwendeter Moment für einen wirklichen Check-in. Ich versuche deshalb sehr, sehr stark, diese Frage nicht mehr zu fragen. Und wenn ich sie selbst gefragt werde, dann auch nochmal anders zu antworten. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wieder lernen zu überlegen, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Wie geht's mir gerade? Und dafür dann auch Worte zu finden, also diese Selbstreflexion, dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im Alltagssprachgebrauch. Und dann eben das auch zu benennen und zu besprechen. Und ich glaube, das ist dann, wenn es vor allem auch um Teams geht, ganz wichtig, dass wir Dinge benennen können und dass es nicht nur dieses Gefühl ist, weil das Gefühl wird wesentlich stärker, wenn wir keinen Namen dafür haben, sondern dass wir dann auch sagen können in solchen Momenten, hey, mich stresst es hier gerade total, mich nervt das hier, ich spüre gerade bei mir so einen totalen Unmut, ich brauche jetzt mal kurz 5 Minuten für mich. Das ändert ja ganz, ganz viel, als wenn wir dann vielleicht einfach uns anpumpen in Meetings oder im Büro, weil wir gerade gar keine Worte dafür finden.
Hm. Du hast am Anfang unseres Gesprächs was gesagt, was mich sehr gepackt hat, nämlich die Gleichzeitigkeit. Ich selbst hatte aus traurigen Gründen gerade die Gelegenheit, das zu erleben. Ich selbst bin gerade durch eine Trauerphase gegangen und da gehe ich immer noch. Und dann gibt es ja sowas wie eine Arbeitsrealität und dann trifft sowas aufeinander. Und ich habe mir da auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, so wie schauen wir denn auf so ein sehr extremes Gefühl, weil das macht ja auch nicht Halt vor der Arbeitswelt. Welche Bilder haben wir davon? Und was glauben wir, wie jemand aussieht, dem es gerade so geht? Ja, was darf er oder sie zeigen und was nicht? Ist das auch ein Teil von einer Führungsaufgabe, diese Gleichzeitigkeit zu besprechen, dieses einerseits, andererseits, um auch unser Repertoire, nicht nur an Worten, sondern unser Blick auf die Vielfalt in den Emotionen zu erweitern? Wie schaust du da drauf?
Ja, unbedingt. Also erstmal danke dir, dass du das so teilst und auch geteilt hast, ja auch über Social Media. Ich finde das ganz wichtig, dass wir da auch offener darüber sprechen und genau das auch zeigen, uns als Menschen zeigen, weil wir damit immer auch eine Einladung geben an andere, sich als Menschen zu zeigen. Und genau das ist es, was wir ja so dringend wieder brauchen, vor allem auch in der Arbeitswelt. Und ich denke, diese Gleichzeitigkeit, wie du sie beschrieben hast, die ist so enorm wichtig. Und das ist auch ganz spannend, weil wir fühlen nie nur eine Emotion. Wir haben nie nur ein Gefühl. Es ist immer eine Mischung aus mehreren Dingen, die da so ein bisschen zusammenkommt. Und das ist wichtig, das zu beobachten und aber auch für sich wichtig, den Raum zu geben und dann eben auch zu sagen, okay, ich darf auch in dieser Traurigkeit, auch in dieser Trauerphase, darf ich trotzdem auch glückliche Momente haben und darf ich mich freuen und darf ich mich vielleicht auch auf die Arbeit konzentrieren, weil ich gerade einen Ehrgeiz für ein Projekt habe. Also das ist ganz wichtig, uns das zuzulassen, weil wir sonst uns auch lähmen durch einen Eigenanspruch. Und natürlich ist das was, was für eine Führungskraft, wie du sagst, auch ganz wichtig ist, das auch zu erkennen und da auch dann durchzuschauen. Und es ist aber auch für Unternehmen wichtig, da Tools an die Hand zu geben. Und beispielsweise gibt es bei uns für diese extrem traurigen Fälle, wenn ein nahes Familienmitglied stirbt, gibt es bei uns die Möglichkeit, Sonderurlaubstage zu nehmen, vollbezahlte Sonderurlaubstage. Und das heißt natürlich nicht, dass so eine Trauer nach den Urlaubstagen dann fertig ist, um Gottes Willen. Aber das gibt sowohl der Führungskraft als auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit, so ein Tool an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, okay, ich setze jetzt mal kurz eine Pause. Ich gebe jetzt mal kurz einen Raum, dass eben einmal kurz diese Gleichzeitigkeit nicht ausgehalten werden muss, diese überwältigende Trauer, dieses Gefühl, was einen einfach wirklich lähmt in manchen Momenten, und dann dieses Gefühl, arbeiten zu müssen, sondern zumindest eine Pause zu setzen mal. Und dadurch dann eben auch zu schauen, okay, und wie machen wir jetzt weiter? Und den Mitarbeitenden erstmal auch den Raum zu geben, sich um dann die Dinge zu kümmern, die einfach in solchen Situationen ja auch entstehen. Es passiert ja dann auch ganz viel, ja, zusätzliche Arbeit, Care-Arbeit, die dann in den Momenten auch übernommen werden muss. Und das finde ich eben wichtig und wertvoll, Führungskräfte darin zu coachen, mit solchen Situationen umzugehen, auch solche Gespräche dann zu führen zu können, auch auszuhalten, aber gleichzeitig eben auch ein Werkzeug an die Hand zu geben und nicht nur zu sagen, naja, musst du halt in einem Gespräch lösen, weil das ist ja dann auch sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Und ich glaube, immer wenn eine ganz, ganz große Emotionalität passiert, egal in welche Richtung, ist es wichtig, Pausen zu setzen. Und das kann die kleine Pause sein, wenn ich sehr wütend bin und gerade in die Tasten hacke und in Versuchung bin, eine sehr wütende E-Mail zu schreiben, dann die Pause zu nehmen und zu sagen, so, okay, geh mal kurz einen Schritt zurück und fühle meine Emotionen, gebe meiner Emotionen Raum, damit ich sie nicht eben in dieser Mail vielleicht niederschreiben muss, aber dann auch in so ganz, ganz großen und schwierigen Momenten eben dann auch wiederum einen Raum zu geben. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit ist enorm wichtig. Und auch wenn ich das dann vielleicht auch mal überlege, wenn auch Führungskräfte gehen ja durch diese Momente, durch diese Situationen, auch als Führungskraft finde ich es ganz wichtig, Dinge dann anzusprechen und auch das Team teilhaben zu lassen und zu sagen, es ist das und das passiert. Ich brauche jetzt für mich erstmal vielleicht 1-2 Tage, um das zu verarbeiten und um zu wissen, wie ich damit auch weitermachen will. Aber auch eben dem Team dann daran teilzuhaben, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als was Unausgesprochenes, weil wir Menschen die unausgesprochenen Dinge trotzdem fühlen. Und das kann ein Team wahnsinnig dann auch stören und auch von der Arbeit abhalten.
Das ist ein wichtiges Stichwort, aussprechen. Wir dürfen ja auch anerkennen, dass es Menschen gibt oder dass wir jeder auch mal situationsbedingt vielleicht eben über Dinge nicht sprechen wollen. Also mit anderen Worten, Nähe, Distanz, wo hört denn Empathie auf? Wo fängt auch eine Übergriffigkeit an? Also das heißt, wie können wir denn auf der anderen Seite der Emotionalität schützend vorgehen? Also was muss ich als Führungskraft auch bedenken? Also nicht nur als Führungskraft, eigentlich als Mensch in der Arbeitswelt. Jetzt ist zu viel des Guten. Mhm. Ja, hier ist jemand, der oder die eine Grenze setzt, der sagt, ich möchte darüber nicht sprechen, ich möchte das hier nicht adressieren. Was kann man da vielleicht so an die Hand geben?
Ja. Also tatsächlich ist auch hier wieder der Schlüssel Empathie, empathisch zu sein, weil eben mit allen Menschen dann gleich umzugehen oder wie du sagst, die gleiche Nähe zu haben, das funktioniert nicht. Das wäre auch unempathisch. Und ich finde, es ist eben auch ganz wichtig und hat auch viel mit Empathie zu tun, auch Menschen einen Raum zu geben und auch eben ein Gespür dafür zu entwickeln, das ist ein Mensch, der braucht vielleicht mehr Distanz. Und das war für mich als Managerin so ein ganz wichtiges Learning, auch zu merken, Es gibt Mitarbeitende, mit denen habe ich ganz, ganz viel Nähe, auch schon fast so eine private Nähe, dass man sich auch vieles sehr Persönliches erzählt. Und es gibt Mitarbeitende, die brauchen einfach mehr Distanz und denen muss ich auch mehr Raum geben, damit sie dann vielleicht auch eine Nähe entwickeln können. Weil das kann ja auch einfach überfordernd sein, wenn mir jemand zu nahe kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dafür braucht es einfach wirklich dieses Fingerspitzengefühl, das wieder auch zu trainieren und auch zu merken, okay, wie fühlt es sich für mich an? Welche Verbindung habe ich gerade zu den Menschen? Aber vor allem ganz am Anfang, wenn man neu mit Menschen arbeitet und wie du schon gesagt hast, egal ob das dann ein Führungsverhältnis ist oder einfach auch ein kollegiales Verhältnis, auch Fragen zu stellen und wirklich versuchen, den Menschen kennenzulernen und dadurch aber auch zu lesen. Und ich finde das immer ganz, ganz schön, das hatten wir auch gerade schon so ein bisschen, eben auch von sich selbst mal was zu teilen, weil man damit einen Raum aufmacht und dann aber auch sehr gut zu beobachten, nutzt das Gegenüber diesen Raum, jetzt kommt das Gegenüber in diesen Raum und teilt auch was von sich selbst oder möchte das Gegenüber nicht in diesen Raum gerade reinkommen. Und das ist ganz wichtig, finde ich, sowas dann auch zu reflektieren und gut zu beobachten und zu sehen, okay, mein Raum muss nicht der Raum für die anderen sein und dann eben auch zu respektieren, wenn jemand diesen Raum vielleicht nicht nehmen will und nicht in diese Nähe kommen möchte.
Jetzt ist es ja eine Sache, ob ich im One-on-One unterwegs bin, also wenn ich mitbekomme, ein Kollege, Kollegin, Mitarbeiter, Mitarbeitende, wie auch immer, ist offensichtlich von einer sehr starken Emotion getragen und adressiere das oder nicht oder ich teile meine eigene. Eine andere Sache ist ja, sowas in einem Team-Setup irgendwie zu besprechen. Ist das was, was ihr auch tut? Also, dass ihr sagt, wir sind auch nehmen wir mal so ein Format wie ein Meeting oder wie ein Workshop, dass wir da durchaus auch Emotionen besprechen in so einem Setup, weil das ist ja nochmal Next Level. Mhm. Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Und weil mir gehen gerade so Situationen aus meiner Konzernzeit durch die Welt, wo man auch durchaus mal so Situationen hatte, wo man wirklich unruhig auf dem Stuhl hin und her gerutscht ist und sagt so, ui, 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 jetzt wird es aber echt unangenehm. Mhm. Was sagst du zu so Situationen?
Ja, ich glaube auch da ist es ganz wichtig, dass Teams für sich eben einen Weg finden, der sich dann auch für das Team richtig anfühlt. Und das ist ja wieder individuell, auch wenn Team natürlich kollektiv ist, aber trotzdem hat man ja für sich irgendwie so eine Teamstimmung. Und ich fand das ganz interessant, als ich eben vor 3 Jahren innerhalb des Unternehmens von einem Team ins andere gewechselt bin, auch zu sehen, das ist ganz anders, das Team funktioniert ganz anders und hier muss ich auch nochmal einfach neu schauen, wie ich mich auch einfüge in dieses Team und wie wir dann auch gemeinsam nochmal als Team funktionieren können. Und ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt sicher Teams, da kann man ganz offen sich hinsetzen und sagen, so jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie sich's gerade für alle anfühlt. Es gibt aber auch Teams, die werden davon heillos überfordert und wie du sagst, da wäre dann eher so ein Unwohlsein. Und ich glaube, auch hier ist einfach zu schauen, okay, welche Ebene nutzen wir, dass man, das sehe ich auch ganz oft, dass man zum Beispiel dann auch sagt, so ja, teilt doch mal im Chat mit einem GIF, wie ihr euch heute fühlt. Und das kann eben sowas eher dann vielleicht leichteres, lustigeres sein, wo man aber trotzdem dann auch ablesen kann. Das finde ich auch wichtig, das dann trotzdem auch zu moderieren und zu sagen, ich sehe hier das und das, ich sehe das, ich sehe das. Einfach auch, um dem dann Raum zu geben, dass es nicht nur da geteilt wird, sondern auch angesprochen wird. Man kann das aber auch beispielsweise mit Teamumfragen machen und dass man dann einfach die Umfragen gemeinsam bespricht oder die Umfrageergebnisse. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, einem Team auch immer wieder einen Raum zu geben, sich auf menschlicher Ebene zu begegnen und eben nicht nur auf der fachlichen Ebene. Also auch einfach mal zu teilen, hey, wie war denn euer Wochenende? Was habt ihr so erlebt? Oder was beschäftigt euch gerade? Eben vielleicht auch so ein Coffee-Talk-Format oder solche Dinge. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und wertvoll, da als Team eben für sich darauf zu schauen. Und ich möchte hier ganz stark betonen, ich finde, das ist nicht essentiell nur eine Führungsaufgabe, sondern dafür sind alle im Team mit verantwortlich, aufeinander zu achten, aber eben auch vielleicht so ein bisschen Dinge mit reinzubringen und zu sagen, so hey, lasst uns doch das und das mal ausprobieren oder ich würde mir wünschen, dass wir das und das mal gemeinsam machen.
Was sind aus deiner Beobachtung heiklere Emotionen, die mitgebrachten oder die erworbenen? Also mitgebracht heißt Dinge, die vielleicht gar nicht so mit der Arbeit selbst originär zu tun haben, ja, die ich schon eine Emotionalität, die ich mit reinbringe, auf was auch immer für Grund, aus was auch immer für Gründen, oder die in direkten Zusammenhang stehen mit dem, was direkt im Arbeitsumfeld passiert.
Ich würde da gar keine Unterscheidung machen. Also ich glaube, das ist auch auf Situation zu Situation ganz, ganz unterschiedlich. Also diese mitgebrachten Emotionen bestimmen natürlich total, wie wir auch einfach in den Arbeitstag reingehen und mit welcher Energie wir da reingehen. Auch vielleicht wie eng die Scheuklappen dann vielleicht sitzen oder auch wie sensibel man vielleicht auch für bestimmte Themen ist. Und natürlich das, was dann im Arbeitsalltag noch dazu kommt, bedingt dann aber auch das eine das andere. Also wenn ich mitgebracht schon sehr, sehr sensibel bin und vielleicht irgendwie einfach irgendwie vielleicht eh in der Traurigkeit bin oder in der Angst oder auch in der Wut, dann kann natürlich eine Kleinigkeit das nochmal total entfachen. Umgekehrt, wenn ich aber in einer positiven Emotion bin, dann kann mir diese Kleinigkeit vielleicht gar nichts anhaben, die dann in der Arbeit dazukommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass das eine immer das andere bedingt und vor allem das Spannende, eben sobald wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, stecken sich Emotionen ja auch an. Also das ist ja ein Phänomen, was, denke ich, viele Zuhörenden auch kennen. Man kommt in einen Raum und spürt so eine Stimmung, manchmal ganz toll, manchmal aber auch vielleicht eher so, was ist denn hier los? Oder man geht in einen Call mit einer Person, auch 1:1 und denkt sich, uff, was ist denn jetzt? Und ist danach total schlecht gelaunt, obwohl man eigentlich gar keine schlechte Laune hatte und obwohl das Thema vielleicht auch gar nicht ausgesprochen war, aber man nimmt sich dieses Gefühl so mit. Und so kann es natürlich sein. Und das ist dann spannend, weil das passiert oft bei sehr empathischen Menschen, dass die über einen Tag wie so ein Schwamm sich die Emotionen von allen Menschen so mitnehmen.
Aufsaugen.
Genau. Und dann am Ende wirklich ganz aufgesaugt sind, aber eher im negativen Sinne und dann extrem schwer, weil sie eben alle Emotionen von allen mitgenommen haben. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Empathie sprechen, zu unterscheiden, dass es eben eine emotionale Empathie gibt und eine intelligente Empathie. Und dass es bei der intelligenten Empathie eben darum geht, diese Emotionen in den anderen zu sehen, wahrzunehmen, aber nicht aufzunehmen wie ein Schwamm, nicht für sich selber aufzunehmen, sondern zu sagen so, okay, ich sehe das, ich gebe dir vielleicht auch ein Hinweis oder ich gebe dir ein Tool, ein Werkzeug, wie du damit umgehen könntest, aber ich nehme das nicht als meine Emotion auf. Und das ist eben für mich diese intelligente Empathie, die ganz wichtig ist im Arbeitskontext und wo wir sehr gut darauf achten müssen, eben vor allem, wenn wir sehr empathisch sind oder auch sehr empathisch sein wollen, dass wir darauf achten, dass wir die Emotionen anderer nicht zu unseren eigenen machen. Mhm.
Mega wichtiger Punkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine, die andere Hörerin sagt, Lena, hast du nicht mal so ein kleines Toolchen, so einen kleinen Hack für mich? Wie, wenn ich das bei mir merke, dass ich dazu neige, mir Emotionen von anderen zu stark zu eigen zu machen, wie ich da eine Grenze ziehen kann? Gibt's da vielleicht etwas, was du auch bei dir selbst anwendest? Vielleicht einen nützlichen Gedanken oder eine Perspektive, die uns da helfen kann?
Ja. Also grundsätzlich finde ich das immer ganz, ganz wichtig, sich auch Tools einfach anzuschauen und sich auch so selbst so einen Werkzeugkasten zusammenzubauen über die Zeit. Und ich habe das in meinem Buch beispielsweise auch gemacht, dass ich nach jedem Kapitel immer so ein Tool oder so ein Praxisbeispiel mit reingebracht habe, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir nicht nur theoretisch über Dinge sprechen, sondern eben auch darüber, wie wir Sachen dann umsetzen könnten. Und jetzt vielleicht, um auf das Beispiel zurückzukommen, ich finde ganz, ganz wichtig und wahnsinnig simpel, einfach wirklich auch innezuhalten und sich nach Meetings und wenn es nur 3 Minuten sind, einfach mal kurz Zeit zu nehmen, durchzuatmen und auch einfach zu reflektieren, wie fühle ich mich jetzt gerade und woher kommt dieses Gefühl? Ist das vielleicht eben ein Gefühl, was ich mir mitgenommen habe, gerade von dieser Person? Und kann ich das Gefühl dann vielleicht auch wieder parken? Kann ich das vielleicht auch wieder ablegen und hinlegen und dann auch vielleicht sagen, okay, das ist jetzt nicht meins, das muss ich für mich nicht mitnehmen. Und ich glaube, du hast das bei uns im Gespräch auch schon gemerkt. Ich bin Mensch, mir helfen Bilder immer sehr gut. Und ich finde das sehr interessant, auch drüber nachzudenken, wenn eine Person jetzt eben vielleicht für sich emotional gerade eher in so einem Loch ist, dann hilft es nicht, wenn ich auch in dieses Loch runtersteige und dann sitzen wir gemeinsam in diesem Loch. Da ist niemandem geholfen. Also kann vielleicht eher helfen, dass ich eine Leiter nach unten gebe oder dass ich ein Seil nach unten werfe oder dass ich ein Licht nach unten leuchte. Und eben so dieser Person dieses Empowerment auch gebe und diese Selbstwirksamkeit zu sagen, ah, okay, jetzt sehe ich wieder Licht, ah, hier ist die Leiter, hier kann ich das Seil greifen, jetzt kann ich da wieder rauskommen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, finde ich, für mich persönlich und ich glaube, es geht vielen anderen auch so, immer wieder auch in Bildern zu denken und dann auch zu gucken, okay, was kann ich jetzt daraus mitnehmen?
Ja, das verbindet uns zwei auf jeden Fall, die bildhafte Sprache, weil tatsächlich ist in meinem Kopf auch ein Bild aufgetaucht, nämlich die Frage, wem gehört das Gefühl? Mhm. Und ist das mein Gefühl oder gehört das Gefühl eigentlich einer anderen Person? Und mir kam da so dieses Bild im Kopf, du bist irgendwo in einem Theater und gehst nach der Vorstellung an die Garderobe und sagst, mir gehört die schwarze Jacke da drüben. Mhm. Ja, und ziehst die an, du kennst, ist ja bestimmt auch schon mal passiert, sieht genau aus wie deine, ist aber nicht deine. Und dann sagst du, nee, ist sie nicht. Ja.
Ja.
Die kann hier an der Garderobe warten. Und wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dein Bild ist insofern ein bisschen freundlicher, weil es die andere Person mit einbezieht und sogar noch eine Handreichung gibt. Lena, wir sind so auf der Schlussgerade unseres schönen Gesprächs, das für meinen Geschmack noch viel, viel länger dauern dürfte, aber ich will ja hier nicht in Konkurrenz mit alles gesagt von der Zeit treten, obwohl irgendwann mache ich das mal.
Ja. Oder du bist als Gästin dort, das wäre doch schön. Ja,
mal gucken, ob die auf die Idee kommen. Ich glaube, nur kleiner Funfact. Ich glaube, Ulrich Wickert hat das kürzeste Interview, weil der ist ja dieses Thema bei alles gesagt, du musst ein Codewort sagen. Ja. Und er hat sich eins ausgedacht, was er selbst so gerne sagt. Und dann war nach 12 Minuten Schluss.
Ja, ja, die Folge also. Habe ich auch gehört. Sehr lustig. Und übrigens hier aber auch spannender Link auch zu unserem Gespräch, weil Jochen Wegner damals noch Chefredakteur war bei Focus Online, als ich in der Medienbranche angefangen habe.
Siehst du? Da sind wir wieder.
Irgendwie kommt alles zusammen.
Kommt alles zusammen. So, zum Ende noch zwei Fragen an dich und dann kehren wir wirklich ein in den Schlussakkord. Und zwar spiele ich gern mit neu und gut, nämlich was ist das Gute daran? Da bitte ich dich um eine knackige Antwort, wenn wir uns zugestehen, mehr Emotionalität in der Arbeitswelt auszuleben, sagen wir es mal so. Was ist das Gute daran, mehr Emotionen zu zeigen in der Arbeitswelt?
Das Gute daran ist, dass wir unsere Skills dann dadurch sehr, sehr viel besser nutzen können, dass wir mehr Innovation schaffen können, dass wir besser miteinander arbeiten und Teams besser funktionieren und so eben Unternehmen erfolgreicher, aber Menschen in der Arbeitswelt vor allem auch glücklicher sein können.
Was ist das Neue daran, mehr Emotionalität zuzulassen in der Arbeitswelt?
Ich würde sagen, alles ist neu daran, weil wir so, wie wir die Arbeitswelt kannten und wie sie ja über Jahrzehnte geprägt wurde, war das sehr, sehr unemotional und waren Emotionen verpönt und war das was sich vermeintlich mit Professionalität widersprochen hat. Und ich glaube, deshalb müssen wir das Ganze wirklich komplett neu lernen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir in der Arbeitswelt sehr oft über das Thema lebenslanges Lernen sprechen. Aber wir sprechen viel zu selten über Verlernen. Und ich glaube, wir müssen die Arbeitswelt, so wie wir sie kannten, verlernen, um dann neu zu lernen, in einer empathischen und emotional intelligenten Arbeitswelt unterwegs zu sein.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. Lebenslanges Lernen, ich würde ergänzen, lebenslanges Fühlen. Mhm. Das ist in uns Menschen drin. Ist. Gefühlvoll waren wir heute unterwegs, emotional. Sehr emotional sind wir eingestiegen. Emotional beenden wir es. Eine wunderbare Begegnung mit dir, liebe Lena. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine klugen Gedanken und für diese Reise durch die Emotionalität.
Danke dir, lieber Julius. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen in der Anmoderation, als ich gesagt habe, es wird sehr emotional und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, an der einen Stelle musste ich tatsächlich mit meiner Stimme und auch mit den Tränchen kämpfen. Wir haben das Thema Arbeitskultur wirklich zu unserem Herzensthema gemacht hier bei Good Work. Wir schauen genau hin, was sind denn Treiber für gute Arbeitskultur? Nicht zwingend, was ist das Neue daran, sondern das Gute. Und dafür laden wir uns VordenkerInnen, Menschen aus der Mitte der Arbeitswelt ein und sammeln packende und inspirierende Geschichten und natürlich auch Erkenntnisse. Das ist manchmal ganz eng an der Arbeitswelt gestrickt, manchmal etwas weiter. Ich verrate schon mal so viel. Demnächst kommen vielleicht auch das eine andere Gespräch, was auf den ersten Blick gar nicht so viel mit der Arbeitswelt zu tun hat. Also bleibt gespannt, bleibt dran, bleibt Good Work treu. Ihr könnt einiges dafür tun, dass der Kanal hier genauso weiterleben kann, wie es tut, indem ihr nämlich eine kleine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel hinterlasst oder auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform ein Abonnement anklickt. Dann verpasst ihr keine Folge, seid immer genau informiert, wenn donnerstags ganz früh die neue Good Work-Folge erscheint. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und sag erstmal jetzt eine schöne Arbeitswoche und auf ganz viel Good Work. Eure Jule Jankowski.